Zweite Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 22. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Okay, die Namen, die jetzt kommen, zählen nicht für die Frage. Ruben, Simeon, Levi und Judah. Issachar, Sebulon und Benjamin. Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nicht von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten uns sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setze man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeit, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie: Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao: Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebammen zu ihnen kommen, oder ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Wir wollen gemeinsam beten. Großer Gott, dir sei alle Ehre für dein Wort, für deine Wahrheit. Und wir bitten, dass du uns hilfst, diese Wahrheit zu verstehen. Herr, wir bitten, dass du deinen Heiligen Geist sendest, dass er unsere Herzen erfüllt, dass er uns Ohren gibt, die hören, und einen Verstand, der versteht, dass dein Geist uns Herzen gibt, die glauben, Herr, dieses Wort annehmen. Wir bitten, dass du in uns die Predigt predigst, die jeder Einzelne von uns hören muss. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich hatte euch versprochen, dass wir im neuen Jahr mit 2. Mose anfangen. Und wir werden in wenigen Minuten dazukommen. Doch vorher müssen wir das erste Buch Mose verstehen, das Buch Genesis. Wir brauchen einen kurzen Überblick. Wir haben gerade gelesen, dass Jakob mit seiner Familie nach Ägypten zog und dass 70 Seelen, 70 Menschen nach Ägypten gezogen sind. Aber bis dorthin war es ein weiter Weg. Wenn wir das erste Buch Mose betrachten, sehen wir ein großes Thema, das immer wieder auftaucht. Es ist die Feindschaft zwischen der Schlange und dem Samen der Frau. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir, wie Gott zu der Schlange sagt: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wir wissen, dass es eine Prophetie ist. Wir wissen, eines Tages wird jemand kommen, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Und im ganzen ersten Buch Mose wartet man auf diese Person, man wartet auf die Erfüllung dieser Prophetie. Immer wieder, wenn wir dann Hoffnung sehen, sehen wir gleichzeitig aber auch, wie die Schlange versucht, diesen Samen, der auftritt, zu vernichten. Wir haben zum Beispiel ganz am Anfang Kain, der seinen Bruder erschlägt. Und wir sehen anscheinend, wie die Schlange gewinnt. Und dann sehen wir, wie Abraham das Versprechen von Gott erhält, dass er einen Sohn haben wird, einen Sohn, in dem alle Völker gesegnet werden sollen. Aber dann schafft es die Schlange, Abraham davon zu überzeugen, dass er Gott nicht vertrauen kann. Und Abraham bekommt einen Sohn mit der Magd seiner Frau. Erst danach wird Sarah schwanger und gebiert Isaak. Erst danach sehen wir, dass der Same kommt. Und Isaak hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Und wir wissen, dass Gott vorausgesagt hat, dass Jakob seinen Segen haben soll. Dass Jakob derjenige ist, durch den Gott seinen Plan fortführen will. Aber wir sehen auch, dass Esau versucht, Jakob umzubringen. Wir sehen, wie die Schlange versucht, die Geschichte zu ändern. Doch am Ende sehen wir, dass Jakob derjenige ist, durch den Gott handelt. Wir sehen, wie von seinen 12 Söhnen Josef der Auserwählte zu sein scheint. Er wird bevorzugt, er ist was Besonderes. Er hat Träume, die darauf hindeuten, dass etwas Großes mit ihm geschehen wird. Aber wieder versuchen die Brüder, das zu verhindern. Und sie verkaufen ihn am Ende nach Ägypten und er wird dort von einem Sklavenbesitzer gekauft und er wird ins Gefängnis geworfen. Und wir sehen, die Schlange hat erneut versucht, den versprochenen Samen, die Folge, die kommt, auszulöschen. Doch dann sehen wir am Ende von 1. Mose das, was wir gerade gesehen haben. Die Familie Jakobs zieht nach Ägypten. Die Brüder versöhnen sich. 70 Seelen ziehen. Wir sehen einen Anfang von dem, was kommen sollte. Ein Anfang von dem, was Gott versprochen hat. Aber was wir heute sehen werden, die Feindschaft, die angefangen hat zwischen der Schlange und dem Samen der Frau, diese Feindschaft hört nicht auf. Was wir heute sehen ist, die Feindschaft ist noch nicht zu Ende. Und deshalb hat die Predigt auch den Titel, der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. Wir werden sehen, wie die Schlange weiterhin versucht, diesen versprochenen Samen auszulöschen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil was wir hier sehen, ist das, was in der Geschichte geschehen ist. Aber was uns die Bibel lehrt, ist das, was dahinter steht. Ein geistlicher Kampf zwischen dem Samen der Frau, dem Volk Gottes und der Schlange. Das Erste, was wir betrachten, das Erste, was wir sehen, ist aber eine positive Sache, nämlich die Treue Gottes. Der erste Punkt heute ist die Treue Gottes. Das Buch beginnt vor allem mit historischen Daten. Wir haben eine Liste von Namen und wie immer, Namen sind nicht das Spannendste, was man durchlesen kann. Wir haben zum Glück nur die 12 Kinder Jakobs, die erwähnt werden, die 12 Söhne. Und dann wird uns gesagt, es waren 70 Menschen, die nach Ägypten gezogen sind. Und das ist einfach erstmal nur historische Tatsache. Und das klingt nicht spannend, aber das ist auch nicht der spannende Teil, den wir in diesem Kapitel finden. Spannend wird es, wenn wir Vers 7 lesen, aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Und hier sehen wir Gottes Treue. Lass mich das erklären. Im ganzen ersten Buch Mose sehen wir, wie der Same der Frau gerade so überlebt. Gerade so dem Tod entkommt, dem Elend entkommt, dem Bösen entkommt. Und lasst uns ehrlich sein, nach der Flut waren nicht mehr viele übrig. Und dann in 1. Mose 12 kommt die große Wende. In 1. Mose 12, Vers 2 verspricht Gott Abraham, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Aber wo bleibt der große Segen? Ein Sohn ist kein großes Volk. 70 Seelen, die nach Ägypten ziehen, klingt besser, aber ist immer noch kein großes Volk. Es ist eine Großfamilie. Das erste Buch Mose, wenn wir ehrlich sind, endet etwas enttäuschend. Es endet nicht so, wie wir es erwartet hätten. Nicht so, wie das, was eigentlich hätte kommen sollen. Wo ist der Sieg über die Schlange? Wo ist das große Volk? Nichts von den beiden ist da. Nichts ist vorhanden. Wir müssen weiter warten. Doch jetzt, wenn wir anfangen, 2. Mose zu sehen, sehen wir, wie das Volk groß wird. Die Kinder Israels waren fruchtbar. Könnte besser übersetzen aus dem Hebräischen, die Söhne Jakobs waren fruchtbar. Ihr wisst, Jakob hatte von Gott einen neuen Namen bekommen und dieser Name war Israel. Die Söhne Israels, die Söhne Jakobs waren fruchtbar. Und im ersten Mosebuch sieht alles noch nicht so spektakulär aus, doch jetzt die nächste Generation vermehrt sich und immer mehr und Gott hat Segen geschenkt. Er hat den Kindern Jakobs Söhne und Töchter gegeben. Wenn ein Volk fruchtbar ist, wenn Kinder geboren werden, ist es immer ein Segen Gottes. Und wir sehen hier, dass Gottes auserwähltes Volk sich in Ägypten vermehrt. Und es wurde so zahlreich, dass das ganze Land Ägypten gefüllt hat. 70 Menschen haben zu einem unzählbaren Volk geführt. Hier ist das Volk, was Gott versprochen hat. Hier ist die Erfüllung seines Versprechens. Hier ist Gottes Treue zu sehen. Die Nachkommen Abrahams. Was wir sehen, ist Gottes Treue. Er hält, was er verspricht. Und das ist am Ende die erste Anwendung, die wir mitnehmen können aus diesem Abschnitt. Wenn Gott etwas verspricht, können wir darauf vertrauen, dass er es erfüllt. Seht ihr, wir neigen dazu zu zweifeln. Ich stelle die Frage, kann das wirklich sein? Ist wirklich das, was kommen soll? Ist das wirklich das, was Gott will? Vielleicht wird es doch anders sein. Vielleicht müssen wir doch was anderes tun. Doch wenn Gott etwas verspricht, wir sehen es hier, dann hält er es. Dann müssen wir darauf vertrauen. Dann müssen wir manchmal geduldig warten, bis es erfüllt wird. Aber Gott wird es erfüllen. Es wird eintreten. Was wir also sehen, ist die Treue Gottes. Gott ist treu. Was wir als zweites sehen, und damit werden wir wieder in die Realität zurückgeworfen, ist der Versuch des Feindes. Der Feind versucht, das Volk Gottes loszuwerden. Das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt lautet, der Versuch des Feindes. Der Versuch des Feindes. Wir dürfen eins nicht vergessen, der Feind schläft nicht. Der Feind schläft nicht. Petrus warnt uns davor, er sagt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und genau das sehen wir hier. Nach Jahren tritt ein König auf, ein Pharao, und das heißt, er wusste nichts von Josef. Ich möchte sagen, Josef war bekannt wie, wir würden sagen, ein bunter Hund. In den ganzen Büchern Ägyptens war aufgeschrieben, was Josef getan hat. Josef war der zweite Mann im Staat. Josef war eine wichtige Person. Josef war bekannt. Ich glaube, was Mose uns hier zum Ausdruck bringen will, ist, der neue König wollte Josef nicht kennen. Er wollte das Volk, was aus Josef gekommen ist, und seinen Brüdern nicht anerkennen. Er wollte keinem anderen Mann als sich selbst Ehre geben. Das wird deutlich, weil die größte Angst, die er hat, ist, dass er vom Thron gestürzt werden kann. Dass er nicht mehr der Pharao ist. Und weil er Josef nicht kannte und weil er nicht wusste, was das Volk Gutes für Ägypten getan hat, hat er Angst bekommen. Israel wurde immer zahlreicher. Es wurden mehr und mehr Kinder geboren. Und er dachte, irgendwann wird sich dieses Volk gegen die Ägypter auflehnen. Und wenn Krieg herrscht, dann werden sie sich mit den Feinden verbünden. Und dann werden wir nicht mehr in unserem Land sein. Ich denke, hier sehen wir ein Muster, was uns bekannt vorkommen sollte. Aber was wir sehen, ist das, was wir immer wieder in der Geschichte sehen. Dass Regierungen das anfangen, das Volk Gottes zu unterdrücken, weil sie Angst vor dem Volk Gottes bekommen. Weil sie denken, sie könnten ihnen schaden. Die Begründung ist immer wieder, sie könnten gefährlich werden. Es gibt selten Fälle, wo Regierungen wirklich etwas gegen Christen in der Hand haben. Aber die Begründung ist immer, irgendwann könnten sie für uns gefährlich sein. Wir sehen das mit der Kirche Jesu Christi. Gleich am Anfang, wenn wir Apostelgeschichte lesen, sehen wir, wie die obersten Juden anfangen, die Christen zu verfolgen. Wir sehen, wie Stephanus gesteinigt wird und wir sehen, wie Saulus anfängt, die Christen zu verfolgen mit einem Ziel, die Kirche muss ausgelöscht werden, bis Gott ihn umkehrt. Wir sehen es heute noch. Irgendwelche Regime, irgendwelche Diktatoren stehen auf und versuchen, die Kirche zu vernichten. Und versuchen sie zumindest in ihrem Land loszuwerden. Die Begründung ist immer dieselbe. Sie könnten gefährlich werden. Sie könnten sich irgendwann gegen uns erheben. Wir müssen nur an die aktuelle Verfolgung in China denken. An das, was die Regierung in Nordkorea geschafft hat oder denkt, geschafft zu haben. Die Begründung ist immer, sie könnten gefährlich sein, obwohl uns das Wort Gottes eigentlich auffordert, uns der Regierung unterzuordnen. Als Christen sollten wir immer treue Staatsbürger sein, solange das Gesetz uns nicht dazu auffordert, gegen das Wort Gottes zu sündigen. Solange unsere Regierungen uns nicht auffordern, gegen Gott zu sündigen, sollten wir dem Staat untertan sein. Und dennoch haben viele Länder, viele Regierungen, viele Menschen, die sich selbst zu Gott ernennen, Angst vor dem Volk Gottes. Und hier in unserem Text sehen wir, wie der Feind, der Pharao, versucht, das Volk zu schwächen. Und er versucht das, indem er sie zu Sklaven macht. Er nimmt sie und setzt Sklaventreiber über sie. Und sie werden gezwungen, harte Arbeit zu machen. Aber Gott hat, wenn wir so wollen, eine ironische Antwort auf die ganze Sache, denn wir lesen da, je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus. Was wir hier sehen vom Pharao ist am Ende ein Versuch. Ein Versuch, das Volk zu unterdrücken. Er hat versucht, das Volk zu schwächen, aber Gott selbst hält dagegen. Gott lässt sein Volk fruchtbar sein und er lässt es noch mehr wachsen und noch weiter sich ausbreiten. Und wir sehen am Ende ist der Pharao machtlos. Wenn wir Vers 15 betrachten, sehen wir, dass als Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat, effektiv zu sein, ist alles, was ihm geblieben ist, noch härter zu werden, sie noch mehr zu unterdrücken, noch schwerere Arbeit. Aber wir sehen gleich, wie auch dieser Versuch am Ende nicht klappt. Am Ende in die Hose geht's. Und auch hier können wir eine Anwendung mitnehmen. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass der Segen, der von Gott kommt, auch oft mit Leid verbunden sein kann. Mit Leid, von Leid begleitet werden kann. Gott segnet das Volk, es wächst und wird größer. Und gleichzeitig wird es auch vom Feind unterdrückt und versklavt. Wir sollten nicht leichtsinnig sein, wir sollten nicht denken, wenn Segen kommt, ist alles gut, sondern wir sollten, wenn Segen kommt, damit rechnen, dass der Feind uns versucht anzugreifen, uns anzufechten, uns zu unterdrücken, mit Schwierigkeiten, mit Nöten, wir wissen es nicht. Wir müssen wissen aber nur, der Feind schläft nicht. Wir wissen, der Teufel will das Volk Gottes immer vernichten, er will das Volk Gottes loswerden. Die Schlange will nicht, dass der Same der Frau fruchtbar wird. Und deshalb müssen wir ununterbrochen beten. Wir müssen Gott bitten, dass er uns bewahrt, dass er die Kirche bewahrt, dass er die Kirche weltweit bewahrt. Aber was wir auch sehen, ist eine andere Anwendung. Wir sehen nämlich, obwohl der Feind uns angreift, ist Gott immer größer. Gott ist immer mächtiger. Gott gewinnt. Die Schlange hat am Ende keine Chance. Und wir wissen das, weil Christus am Kreuz die Schlange besiegt hat. Christus ist der versprochene Same gewesen, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Er hat als unser großer König für uns den Sieg gebracht. Seht ihr, Jesus hatte zu Petrus beim letzten gemeinsamen Mahl gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Christus hat den Sieg gebracht, indem er am Kreuz den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat, den Teufel besiegt hat. Und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes und siegt immer noch, indem er für uns betet, dass Gott uns bewahrt und erhält. Die Welt ist gegen uns. Die Sünde versucht uns von Gott wegzubringen. Aber Gott ist immer stärker. Und Gott hält uns. Gott bewahrt uns. Gott ist immer der Sieger. Und lasst uns zum dritten und letzten Punkt kommen. Wir haben die Treue Gottes gesehen, wir haben den Versuch des Feindes gesehen und zuletzt gibt uns Mose einen Einblick in die Treue des Volkes. Das ist der dritte Punkt, die Treue des Volkes. Wir haben gerade gesehen, dass der Pharao machtlos war. Alles, was er versucht ist, ist das Volk zu unterdrücken. Aber er hat es nicht geschafft. Das Volk ist gewachsen und größer geworden. Und er hat immer mehr Angst vor dem Volk bekommen. Und jetzt kommt sein zweiter Versuch. Und er versucht, die Hebammen der Israeliten zu nutzen. Bevor wir das genauer betrachten, wie die Hebammen reagieren, lass uns ein kleines Detail betrachten, was wir vielleicht oft übersehen. In dem ganzen Abschnitt wissen wir nicht, wer der Pharao ist. Wir wissen nicht, wie dieser König von Ägypten heißt. Aber uns wird gesagt, wie die zwei Hebammen heißen, die sich geweigert haben, dem Pharao zu gehorchen. Schifra und Pur. Seht ihr, der große Herrscher des Reiches Ägypten bleibt namenlos. Aber zwei unscheinbare Frauen werden uns mit Namen vorgestellt. Und es zeigt uns, dass Gott sein Volk kennt. Er kennt jeden Einzelnen in seinem Volk. Er kennt die Frauen, die Hebammen sind in seinem Volk. Und er sorgt dafür, dass ihre Namen aufgeschrieben werden in seinem heiligen Wort und dass sie nie wieder von ihm vergessen oder vom Volk Gottes vergessen werden. Und dafür gibt es einen guten Grund. Seht ihr, der Pharao bestellt diese zwei Damen und er sagt zu ihnen, wenn die Hebräerinnen entbinden, so seht auf der Schnelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Der König von Ägypten hat nur noch eine einzige Chance zu gewinnen, indem er das Volk Gottes los wird, indem er es auslöscht, das ist sein Ziel. Alle Söhne sollten gleich nach der Geburt umgebracht werden. Und wenn es keine Söhne mehr heranwachsen können, wird es irgendwann keine Männer mehr geben und die Frauen werden irgendwann Ägypter heiraten müssen und dann ist das Volk weg, dann ist es von den Ägyptern aufgenommen und es gibt kein israelisches Volk mehr, es gibt keine Hebräer mehr. Das war der Plan. Doch die Hebammen haben anders reagiert. Sie haben die Kinder am Leben gelassen. Die haben sie nicht umgebracht. Warum? Weil sie fürchteten Gott. Mit anderen Worten, die Worte Gottes, das, was sie von Gott wussten, war für sie wichtiger als das, was der Pharao gesagt hat. Nach der Flut hatte Gott gesagt, jeder, der Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Mit anderen Worten, jeder, der einen Mensch umbringt, sollte selbst sterben. Gott hat gesagt, das Leben ist heilig, das Leben der Menschen ist so heilig, dass niemand dieses Leben antasten darf. Das Leben darf von keinem Menschen genommen werden, nur Gott kann das Leben nehmen. Und es ist für Gott kein Unterschied, ob ein Mensch bei einem Überfall erschossen wird oder ob das Kind direkt nach der Geburt getötet wird oder ob das Kind sogar noch im Leib der Mutter getötet wird. Das Leben eines Menschen ist für Gott heilig und darf nicht genommen werden. Und das wussten die Hebammen. Und weil sie Gott mehr gefürchtet haben als den Pharao, haben sie die Kinder am Leben gelassen. Und weil sie Gott mehr gefürchtet haben als den Pharao, durften sie noch einmal vor ihn kommen. Und er fragt sie, warum sie nicht das getan haben, was er ihnen befohlen hat. Er hat gesagt, tötet sie. Und sie haben sie am Leben gelassen. Und da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und über diese Aussage von den Hebammen wird viel diskutiert. Ihr könnt wahrscheinlich 5 Kommentare lesen und 7 verschiedene Meinungen dazu haben. Und die 2 Punkte sind entweder, die hebräischen Frauen waren wirklich lebhafter und haben die Kinder ohne Hebammen auf die Welt gebracht, oder die Hebammen haben den Pharao angelogen. Und dann scheinen wir auf einmal in ein moralisches Dilemma zu kommen. Wie können diese Hebammen den Pharao anlügen, wenn sie doch Gott so sehr fürchten, der verbietet, dass gelogen werden soll? Und ich denke, vielleicht ist beides richtig. Wahrscheinlich hatten die Hebammen gar nicht so richtig Grund zu lügen, weil die Frauen, die hebräischen Frauen vielleicht wirklich dazu in der Lage waren, ihre Kinder selbst zu gebären. Und vielleicht haben die Hebammen gesagt, oh, sie ist in den Wehen, aber ich muss mich nicht beeilen, weil sie ist kräftig und lebhaft genug. Und dann, als sie gekommen sind, waren die Kinder schon da. Und vielleicht gab es einige Frauen, wo sie geholfen haben und es waren jung und sie haben sie trotzdem am Leben gelassen. Aber dem Pharao war diese Antwort anscheinend genug, dass er nicht nachgefragt hat. Seht ihr, es gibt hier einen kleinen Hinweis in Vers 20, dort heißt es, und Gott segnete die Hebammen. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet, wenn ihr von dem mächtigsten Mann des Landes gekommen wärt, der nur einen Wink geben hätte müssen und ihr wärt geköpft worden. Und er erzählt ihm diese Geschichte, wie stark die hebräischen Frauen sind, dass sie die Kinder selbst auf die Welt bringen. Was hättet ihr gemacht, wenn ihr nachgefragt habt? Was hättet ihr gemacht, wenn der Pharao gesagt hat, was ist, wenn sie es nicht geschafft haben, wenn ihr doch helfen musstet? Es können ja nicht alles nur Mädchen dann gewesen sein. Aber Gott segnete die Hebammen. Der Pharao hat nicht nachgefragt. Der Pharao hat sie gehen lassen. Der Pharao hat gemerkt, er kann die Hebammen der Hebräer nicht für sich gewinnen. Was wir auf jeden Fall lernen von diesen Frauen, ist, dass Gottes Wort wichtiger ist als das Wort von Menschen. Und dass Gehorsam gegenüber Gott immer wichtiger ist, als irgendjemand anderem zu gehorchen. Egal, ob es euer Chef ist, egal, ob es jemand aus der Familie ist, Gott ist immer der, dem wir mehr gehorchen müssen als allen Menschen. Wir sehen das. Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Was nichts anderes heißt, wie sie haben selbst Kinder bekommen, sie haben selbst Familien gegründet, sie haben selbst Häuser gehabt, in denen sie gewohnt haben. Ich denke, hier finden wir unsere letzte Anwendung für heute. Gott segnet unseren Gehorsam. Gott segnet den Gehorsam der Heber. Und wir lesen das Gesetz Gottes oft, wir lesen das Wort Gottes oft und denken, es sind lauter Pflichten und Dinge, die ich erfüllen muss. Aber Gott segnet es, wenn wir nach seinem Wort leben. Gott segnet, wenn wir das tun, was er fordert. Wenn wir treu sind, ist Gott treu. Liebe Geschwister, wir dürfen nicht danach fragen, was die Welt will, was die Leute um uns herum wollen. Wir müssen uns immer die Frage stellen, was Gott will. Was Gott fordert. Was er von uns will. Seht ihr, das Wort Gottes muss immer mehr Autorität haben als irgendein Mensch. Jakobus macht es deutlich, dass er sagt, wer nach dem Wort Gottes lebt, lebt glückselig, fröhlich. Das gleiche Wort, was Jesus in den Seligpreisungen verwendet. Fröhlich ist der Mann, der nach dem Willen Gottes lebt. Alle seine Wege werden fröhlich sein, sagt uns Jakobus. Das Wort Gottes hat immer mehr Autorität und ist immer wichtiger als irgendein Wort von Menschen. Und Gott segnet das, wenn wir seinem Wort treu sind und wenn wir seinem Wort gehorchen. Wenn wir zum Schluss kommen, wenn wir zum Schluss des Kapitels kommen, werden wir ein bisschen hängen gelassen. Hier in Vers 22 heißt es, der Gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Der Pharao hat durch Sklavenarbeit versucht, das Volk zu erniedrigen. Er hat versucht, die Hebammen zu überzeugen, die Söhne umzubringen. Und jetzt sein einziger Ausweg ist, allen Ägyptern zu befehlen, dass sie die Söhne der Hebräer umbringen sollen. Und wir werden damit hängen gelassen. Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt. Natürlich, wir wissen das, wenn wir das ganze zweite Buch Mose haben und lesen können und studieren können. Aber hier am Ende dieses Kapitels werden wir hängen gelassen. Um ehrlich zu sein, ich lasse euch damit auch hängen, weil ihr sollt nächste Woche wiederkommen, um zu sehen, wie es weitergeht. Oder zu Hause lesen, um zu sehen, wie es weitergeht. Aber was wir hier sehen, und das ist vielleicht wichtig, dass wir darauf hindeuten, ist eine Vorahnung auf das, was kommt. Das zweite Buch Mose ist nur ein Teil der großen Geschichte Gottes. Aber wenn wir ins Neue Testament sehen, sehen wir, wie ein großer König versucht, alle Jungen umzubringen. Nämlich Herodes. Als er davon hört, dass Christus geboren wurde, will er, dass alle männlichen Kinder umgebracht werden. Was Mose hier macht in diesem Buch, ist uns eine Vorahnung geben auf das, was kommt. Auf den großen Erlöser, auf den großen Samen, der den Kopf der Schlange am Ende zertritt. Am Ende ist 2. Mose auch nur eine Vorschattung auf das große Heil, was wir in Christus haben. Lasst uns